Wunderschönen guten Morgen, auch meinerseits. Wir wollen unsere Bibeln öffnen im Römerbrief, Kapitel 15. Wir sind in unserer fortlaufenden Betrachtung bei Vers 7. Und ich möchte von Vers 7 bis Vers 12 das nochmal vor Augen führen. Von Vers 7. Darum, nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich sage aber, dass Christus, Jesus, ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen. Wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen, die Wurzel Isais, also Jesus, und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, und auf ihn werden die Heiden hoffen. Wie ich, das ist die fortlaufende Predigt von letztem Mal. Ich möchte euch nicht viel auch daran erinnern, wer es nicht gehört hat, hört es bitte nach. Also, hier geht es um ein Thema, um etwas Grundlegendes, was durch die ganze Schrift sich durchzieht wie ein roter Faden. Hier, das ist ein Knotenpunkt der Schrift. Hier wird uns wieder klar gemacht, dass Christus, was er getan hat, darum geht, dass Gott der Vater geehrt wird. Es geht um die Ehre und Herrlichkeit, um die Offenbarung der Größe Gottes. Ein jeder von uns Christen lebt aus dieser Erkenntnis, aus diesem Verständnis sein Christenleben. So wie du Gott verstehst, man kann es immer zurückführen, all deine Probleme, wie du lebst, wie dein Weltbild ist, geht immer darauf zurück, wie dein Gottverständnis ist. Der Schwache, der hier im Text aufgezeigt wurde, kann man zurückführen, das ist sein Gottesbild, so versteht er Gott, so sieht er Gott. Er denkt, Gott geht es um diese Sachen. Das ist seine Gotteserkenntnis und aus seiner Gotteserkenntnis heraus lebt er. Der Starke lebt ebenso aus seiner Gotteserkenntnis heraus. Und der Text führt uns zurück und zeigt uns auf, guck mal, das ultimative Ziel, ja, es geht hier ganz direkt, es geht hier um die Aufforderung des Starken, wie er den Schwachen anzunehmen hat, wer ihn aufnehmen soll. Und er führt uns dahin, es geht darum, um die Ehre und Herrlichkeit Gottes. Darum, nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat, zu Ehre Gottes. Also die Annahme und das, was Christus macht bei der Annahme, gilt nur als Zwischenziel. Das ist etwas, was Christus macht, um den Gott und Vater zu verherrlichen. Und das, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Wie hat Christus jemanden angenommen? Ich hatte erwähnt, wir werden das nirgendwo in der Schrift finden, nirgendwo in den Evangelien, dass es heißt, Jesus hat jemand angenommen und dann können wir lesen, okay, wie er ihn angenommen hat. Ich habe es verglichen, genauso wie dieses Wort Seelsorge nicht in der Bibel vorkommt, nicht in der Schrift vorkommt. Und aus diesem Grund sind wir gezwungen zu sehen, okay, wir studieren das Wort, okay, die Annahme. Was bedeutet das, jemanden anzunehmen? Und dann gucken wir durch das Leben Jesu, wo hat Jesus dieses praktiziert? Wo hat Jesus das gelebt? Und wir teilten das auf zwei Kategorien, ganz grob. Als erstes, die Annahme ist da, wo Jesus bei jemandem stehen bleibt, wo Leute zu Christus kommen. Es geht um eine Begegnung. Und was geschieht bei dieser Begegnung? Bei der Heilsbegegnung, das ist das, was wir letztes Mal erwähnt haben, wo Christus Menschen rettet, wo Jesus stehen bleibt, so wie vor dem Grab Lazarus und ruft, Lazarus, komm heraus, und der Tote steht auf und kommt heraus. In der gleichen Begegnung, wo ein Mensch ein Kind Gottes wird, mit der Begegnung, mit der Heilsbegegnung Christi, da geht es um das Heil. Es sind aber auch andere Begegnungen Christi gewesen. Und diese Begegnungen möchte ich mit euch kurz durchgehen. Auch hier können wir wieder auf zwei grobe Spalten teilen. Wir werden sehen, wenn Jesus Menschen begegnet hat, so hat er ihre Nöte getroffen. Ja, er hat ihre Nöte gestillt. Er hat sie geheilt. Er hat körperliche Linderungen geschenkt. Zum Beispiel Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus durchzog ganz Galiläa. Und dann heißt es auch im gleichen Vers, er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Oder genauso in Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer. Und weiter im Vers heißt es, heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Ihr Lieben, aber ihr werdet schnell feststellen, dass diese Begegnung Jesu mit den Menschen war gar nicht die Hilfe, wozu er gekommen ist. Also um ihre Nöte, ihre körperlichen Bedürfnisse zu stillen, dafür ist Jesus nicht gekommen. Und wie es in Johannes 10, Vers 25 heißt, Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Also hier zeigt er auf, warum er diese Werke getan hat, warum er geheilt hat, warum er diese Bedürfnisse gestillt hat, weil die Werke übernatürlich waren. Und ein Zeugnis dafür, hier ist jemand, der übernatürlich ist. Und da kommen wir schnell zu dem, was sich durch das ganze Leben Jesu durchzieht. Er ist gekommen. Jede Begegnung Jesu, immer und immer wieder, werden wir sehen, er kam und er lehrte. Sehen wir die erste Begegnung mit den Jüngern. Markus 3, Vers 14. Wo er die Jünger begegnet, wozu ruft er sie? Was ist der Auftrag für die Jünger, wo er sie trifft, wo er sie beruft? Markus 3, Vers 14. Und er bestellte 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, um was zu machen? Zu heilen? Nein, um das Reich Gottes zu verkündigen, um zu predigen. Diese Fischersleute, zu denen hat er gesagt, wo er sie berufen hat, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Wie wird jemand gefischt in diesem Sinne? Wie wird man zu einem Menschenfischer, wenn man ihnen das Evangelium Gottes weiterbringt? Also, ich möchte hier einfach nur Kreise ziehen. Wenn man wie einen Stein reinschmeißt ins Wasser, dann sind erstmal die kleineren Kreise und so die größeren. Und die möchte ich mit euch schnell durchgehen, in einem Schnellgang. Also der erste Kreis sehen wir hier, seine Jünger. Die weiteren Kreise, wo Jesus weitergeht. Er geht in die Dörfer, geht er dorthin, wo seine Jünger herkommen. Er geht ins Haus des Petrus. Und was stellen wir dort fest? Im Haus des Petrus, Markus 1, Vers 21. Und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge. Und was machte er dort? Er lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrte. Und im Haus des Petrus selbst, Vers 33 im gleichen Kapitel, Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt und sie sprachen zu ihm, lasst uns, Entschuldigung, Jesus sagt im Vers 38, und er sprach zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Stellt euch vor, da sind Leute, die kommen mit ihren Bedürfnissen, die stehen vor dem Haus, sie möchten geheilt werden und Jesus hat geheilt. Aber er hat noch nicht alle geheilt. Sie suchen ihn und am frühen Morgen geht er weg. Und die Leute suchen ihn, wo ist dieser Heiler? Wo ist dieser, der auch unserem Leib helfen kann? Und Jesus ist weggegangen. Und wo die Jünger zu ihm kommen, sagen, Jesus, die suchen dich, die brauchen dich. Und dann sagt Jesus zu ihnen, lasst uns woanders hingehen. Da sind bedürftige Leute. Und Jesus sagt, lasst uns woanders hingehen, um zu verkündigen, denn dazu bin ich gekommen. Jesus ist nicht gekommen, um die Wehwehchen zu heilen. Ihr Lieben, das muss tief in uns hineingehen. Hier geht es um die Ehre und Herrlichkeit Gottes, den Menschen zubereiten, um auf viel Größeres, um zu verstehen, es geht um die Ehre und Herrlichkeit Gottes und wir müssen gestaltet werden, in das Bild Christi. Darum geht es. Es geht nicht darum, um einfach uns ein schönes Leben zu geben. Und das sehen wir zum Beispiel, Christian hatte diesen Brief erwähnt von Nordkorea. Diese Not, in der sich diese Menschen befinden. Und Gott sagt, er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbächen. Wir würden menschlich sagen, Moment mal. Was ist denn da los, wenn Gott die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbächen? Warum diese brutale Verfolgung der Kinder Gottes? Wir sehen einfach nur das Menschliche, die Befreiung vom Schmerz. Ein schönes, ein ruhiges Leben. Ja, wir dürfen dafür beten. Aber Jesus sagte, glückselig seid ihr. Freut euch, springt, wenn ihr um meinen Namen verfolgt werdet. Eine ganz andere Perspektive. Und da sehen wir, Gott geht es um andere Dinge. Und Jesus kommt und in jeder Begegnung werden wir das feststellen. Jesus, er ist gekommen, um zu lehren, um zu verkündigen, um die Menschen zu belehren über Gott, über das Gottesbild, über Gottesverständlich, über das Reich Gottes, nicht das Reich der Menschen. Gehen wir nächsten Schritt in der Stadt Jesu, also in der Stadt der Jünger, er hat sie berufen, er ist in seine Stadt, er ist in die Stadt der Jünger gegangen und der ist weitergegangen in seine Stadt. Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurden ihm das Buch des Propheten Jesaja gegeben und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, Armen die gute Botschaft zu verkündigen, den geistlich Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen, die gefangen sind in Sünden, Befreiung auszurufen, dass sie wieder sehen werden, also nicht die körperlich Blinden, obwohl er auch manche von ihnen geheilt hat, Zerschlagene in Freiheit hinaus zu senden. Also, er bringt diesen Text aus dem Alten Testament und macht es deutlich, mein Auftrag ist zu retten, ist aus dem Gefängnis der Sklaverei, der Sünde zu erretten, um zu versöhnen mit Gott. Nächsten Schritt in Galiläa, Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und wenn du durch die Evangelien gehst und jetzt einfach nur punktuell gucken würdest, egal wo Jesus hinging, in jede Stadt, so wirst du sofort feststellen, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Wenn ihr jetzt guckt auf die Zeugnisse, die Menschen über Jesus gegeben haben, wisst ihr, wo der Nikodemus zu Jesus persönlich kam? Hier nehme ich einfach nur ein Beispiel von einem Gelehrten, von einem selber, der ein Lehrer im Volk war. Und wo er zu Jesus kommt, Johannes 3, Vers 2, da kam Nikodemus zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi. Er nennt ihn Lehrer. Warum? Dieser Schriftgelehrte nennt ihn Lehrer. Warum? Weil er ein Lehrer war, weil er gelehrt hatte. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und plump fängt Jesus an zu lehren. Sofort, er kommt und er sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott bist. Warum? Weil diese übernatürlichen Zeichen mit dich begleiten. Das bestätigt dich, dass du ein Lehrer von Gott bist. Aber er bestätigt ihn ganz klar als Lehrer. Das Volk macht das ebenso in Matthäus 5, Matthäus 7. Das Gleiche machen auch die Jünger. Und das ist etwas undirekt. Und zwar das Markus-Evangelium wissen wir, dass das geschrieben wurde von dem Jünger des Petrus. Also Markus war ein Begleiter, ein Jünger des Petrus gewesen, der das Markus-Evangelium schreibt. Und er berichtet in Markus 10, Vers 1, und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa, und wieder kam die Volksmenge zu ihm und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Also Petrus, der diesen Bericht an Markus weitergibt, er gibt weiter, es war eine kontinuierliche Handlung. Das hat Jesus immer gemacht, wie er es gewohnt war. Deswegen habe ich das bezeichnet als den Bericht eines Jüngers, der über Jesus berichtet und das Zeugnis Jesu selber über sich. Markus 6, Vers 34. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Kurz zu diesem Kontext. Ihr wisst, Jesus hat gerade die Jünger empfangen, die er weggesandt hatte. Und sie kamen zurück von der Verkündigung, wozu er sie gesandt hat. Und erzählen Jesus, was alles geschehen ist. Und erzählen ihm auch über den Tod Johannes des Täufers. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, kommt, lasst uns jetzt woanders hingehen, damit ihr euch ausruhen könnt. Und jetzt kommen die dahin und die ganze Schar, die Menschen haben es mitgekriegt und folgen Jesus dahin. Und Jesus steigt aus dem Boot und sieht die Menge. Und er sieht sie als Schafe, die keinen Hirten haben. Und merkt ihr, was er dann macht, Schafe ohne Hirten, was macht er? Er fängt an, sie zu lehren. Er könnte ja was anderes machen, aber er verbindet mit diesem, dass sie Schafe ohne Hirten sind, sie haben keine Speise. Und er fängt an, sie zu lehren. Und in Markus 14, Vers 39 sagt Jesus selber, täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte. Also durch das ganze Leben Jesu hindurch sehen wir, wir kommen zurück zum Römerbrief, dass ihr seht, wenn es heißt, wie Christus angenommen hat, wie hat Christus Menschen angenommen? Er hat sie gerettet, ja, also die er gerettet hat, das ist die eine Annahme, aber das andere immer wieder in jeder Begegnung. Ja, und Begegnung und Annahme habe ich jetzt gleichgestellt, weil wir das Annahme nirgendwo so finden. Aber wir sehen, Jesus schickt sie nicht weg, er nimmt sie auf und er belehrt sie. Und hier sagt der Text uns, du sollst den Schwachen annehmen, wie Christus zu Ehre Gottes des Vaters. Alles, was Jesus beabsichtigt hatte, ist den Menschen zu belehren, um ihn zu formen, um ihm das Reich Gottes beizubringen, um ihn Gott beizubringen, wie Gott ist, das Verständnis über Gott, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir kommen nicht aus diesem hinweg. Ihr habt gemerkt, der ganze Kontext bis hierhin hat immer wieder uns zurückgeführt zum Wort Gottes. Dahin, wo du deine Wurzeln schlagen musst, wenn du dem anderen, der schwach ist, helfen möchtest. Er ist schwach aus dem Grund, wenn du tief genug gehst, weil er ein falsches Gottesbild hat. Belehre ihn mit einem richtigen Gottesbild. Das ist zur Ehre Gottes des Vaters. Nichts ist größer, nichts ist wichtiger. Und du denkst, Moment mal, das kann doch nicht sein, dass sich alles um die Ehre Gottes des Vaters dreht. Oh ja, das ist eine Sache, die viele Christen, die ich bis zu einem gewissen Punkt, wo Gott mich gebrochen hat, das nicht verstanden habe, dass es nicht um meine Sachen geht. Gott hat nicht alles gemacht, weil ich der Mittelpunkt des Universums bin, weil ich so wichtig bin, sondern er tut es um seiner Ehre willen. Gott tut alles um seiner Ehre willen. Und ich werde auch ein paar Antworten geben, warum er es tut, aber nicht heute. Sehen wir in Malachi 1, Vers 14. Malachi 1, Vers 14 und 2, Vers 2. Denn ich bin ein großer König, sagt Gott, spricht Jahwe der Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heiden. Und dann Kapitel 2, Vers 2. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht Jahwe der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch. Wenn ihr euch nicht darum kümmert, und hier spricht er direkt zu den Priestern, zu denen, die sozusagen zwischen Gott und den Menschen stehen, die zwischen den Menschen und Gott stehen, die das Wort Gottes weitergeben sollten an das Volk. Und er sagt zu ihnen, hört mal zu, ihr Priester, wenn ihr euch nicht darum kümmert, meinem Namen die Ehre zu geben, so werde ich den Fluch gegen euch schleudern. Das sind keine Kleinigkeiten, ihr Lieben. Und deswegen vereint dieser Text uns hier, dass er uns aufzeigt, es geht im Endeffekt immer um die Ehre Gottes. Du wirst dem anderen nur effektiv und wirklich dann helfen können, wenn du ihm das klar machst, dass es nicht um ihn geht, sondern um die Ehre und Herrlichkeit Gottes. Das Problem, was er hat, ist nicht einfach nur um ihn, sondern es ist dafür da, dass Gott, der Vater, verherrlicht wird und verherrlicht werden muss in seiner Schwierigkeit, in dem, was er hat. Okay, darum, nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes des Vaters. Das Erste sehen wir hier. Die Annahme geschieht zu Gottes Ehre. Jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, guck mal, in Vers 8. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen, ist nur ein Zwischenziel. Er ist gekommen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen, ja, aber um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Das ist das Endziel. Also, warum ist Jesus zu den Juden gekommen? Warum ist er, hat er dort gewirkt? Wegen den Verheißungen Gottes. Aus dem Grund, um das zu bestätigen. Und interessanterweise, ich möchte jetzt nicht gründlich darauf eingehen, aber hier wird nicht gesagt, Jesus ist gekommen, gekommen zu der Beschneidung oder in die Beschneidung, um die Verheißungen zu erfüllen, sondern zu bestätigen. Weil im großen Heilsmaß das Volk als solches die Erfüllung der Verheißungen noch nicht erlebt hat. Diejenigen, die gerettet wurden, von den Juden, die im Heil stehen. Das könnt ihr nachlesen, Römer Kapitel 9 bis 11 geht es darum. Die haben dieses Heil erlebt, die haben diese Verheißungen buchstäblich erlebt. Für sie sind sie in Erfüllung gegangen, viele, also die meisten von diesen Verheißungen. Aber für die Nation als solches sagt der Text hier, ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen, um nochmal klarzumachen, die Verheißungen Gottes sind wahr. Aber was er hier in dem Text aufzeigen will, ist genauso wie im Vers davor, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und das nächste ist, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes. Auch hier geht es um nichts anderes wie die Größe Gottes, um die Wahrhaftigkeit, um die Eigenschaft Gottes aufzuheben, klarzumachen, wieder vor die Augen zu bringen. Ihr Lieben, Christus ist deswegen gekommen, um Gott und seine Verheißungen aufzuheben. Und ich möchte euch aufzeigen, dass aus dem Zusammenhang vom Alten Testament, wo die Verheißungen gegeben wurden, diese Eigenschaften Gottes, die Handlungen Gottes, wo sie dem Volk gegeben wurde, da ging es auch immer im Zusammenhang um die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. So wie hier in der Bestätigung dieser Verheißungen um die Ehre und Herrlichkeit Gottes geht. Und es gibt so viele Stellen. Ich möchte nur wenige mit euch betrachten, und zwar aus dem Buch Jesaja. Das ganze Buch Jesaja, da zieht es sich durch wie ein roter Faden. Die Herrlichkeit und die Ehre Gottes, um die es geht, was das Volk nicht begriffen hat. Angefangen vom Kapitel, ich lese Kapitel 3, Vers 8. Hier sehen wir, dass das Volk es nicht verstanden hat, dass es dagegen gekämpft hat. Denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen, weil ihre Zungen und ihre Taten gegen Jahwe gerichtet sind, um den Augen seiner Majestät, seiner Herrlichkeit zu trotzen. Also um die Herrlichkeit und Gottes, um seine Größe zu trotzen. Sie haben die Herrlichkeit Gottes nicht anerkannt. Und das Buch endet damit, dass an einem Tag sie das verstehen werden. Die werden der Herrlichkeit Gottes nicht mehr trotzen. Ich gebe euch einfach jetzt nur den Zusammenhang, bevor wir in den Text gehen. Kapitel 66, Vers 19. Hier geht's um das Ende. Ich lese noch Vers 18. Es kommt die Zeit, die Nationen und Sprachen zusammenzubringen, und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen, und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte Gerettete entsenden zu den Heidenvölkern nach Tarsis, Pul und Lut, die den Bogen spannen, nach Tubal und Java, nach den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkünden. Also das ganze Buch geht darum, um aufzuzeigen, hier, sie haben die Herrlichkeit Gottes missachtet und sie haben, es wird der Tag kommen, dass sie die Herrlichkeit Gottes anerkennen und weitergeben möchten. Und jetzt einfach nur dazwischen, aus ein paar Kapiteln, zeige ich euch auf, dass wo Gott die Verheißungen gegeben hat, es um seine Herrlichkeit ging. Genauso wie im Römerbrief, dass er sagt, Jesus ist gekommen, wegen der Ehre und Herrlichkeit Gottes, damit diese Verheißung, damit die Wahrhaftigkeit Gottes klargemacht wird, dass Gott wahrhaftig ist, weil es um seine Ehre geht. Also zurück zu Jesaja, wo viele von oder manche von den Verheißungen gegeben wurde, geht es genauso um die Ehre und Herrlichkeit Gottes. Jesaja 43 von Vers 1. Jesaja 43 von Vers 1. Und nun, so spricht Jahwe, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Hier sind Verheißungen. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flammen sollen dich nicht verbrennen. Denn ich bin Jahwe, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Osten her rufen und dich vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Er hat sie gemacht zu seiner Ehre. Also hier, wo er diese Verheißungen gibt, so stellt er das in den Kontext, wo er deutlich macht, ihr seid zu meiner Ehre gemacht worden. Das gleiche Kapitel, Vers 14, so spricht Jahwe, euer Erlöser. Davor hat er gesagt, so spricht Jahwe, der dich geschaffen hat. Jetzt sagt er, so spricht Jahwe, euer Erlöser, der Heilige Israel. Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe sie alle als Flüchtlinge hinuntergejagt. Auch die Chaldäer in den Schiffen ihrer Jubelrufe. Ich, Jahwe, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. So spricht Jahwe, der einen Weg im Meer band und einen Pfad in mächtigen Wassern, der Wege, Wagen und Rosse ausziehen lässt, Herr und Macht. Da liegen sie miteinander, stehe nicht mehr auf, sie sind erloschen wie ein Docht verglommen. Vers 21. Bedenke dies, Jakob, und du, Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet. Du bist mein Knecht, o Israel. Du wirst nicht von mir vergessen werden. Ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Frohlockt ihr Himmel, denn Jahwe hat es vollbracht. Jauchzt ihr Tiefen der Erde, bricht in Jubel aus, ihr Berge und Wälder samt allen Bäumen, die da, darin sind. Denn Jahwe hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Also das Ganze. Er gibt jede Menge Verheißungen. Er gibt ihnen sein Wesen zu erkennen und zu verstehen, weil er handelt so, wie sein Wesen ist. Und darin beruhen auch die Verheißungen. Und er bringt das immer in Zusammenhang damit, dass er sagt, das ist zu meiner Ehre und zu meiner Verherrlichung, dass ihr das versteht. Wir springen zum nächsten Kapitel, 44 von Vers 24. So spricht Jahwe, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat. Und jetzt verbindet er diese zwei direkt. So spricht Jahwe, dein Erlöser, und der dich gebildet hat, also dein Schöpfer. Ich bin Jahwe, der alles vollbringt. Ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein, und die Erde ausgebreitet durch mich selbst, der die Zeichen der Schwätzer vereitelt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zum Widerruf zwingt und ihr Wissen zu Torheit macht, der aber das Wort seines Knechtes bestätigt und den Ratschluss ausführt, den seine Boten verkündet haben. Also Gott sorgt für die Erfüllung, der zu Jerusalem spricht, werde wieder bewohnt und zu den Städten Judas, werde wieder gebaut und ihre Trümmer richte ich wieder auf. Der zu Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme werde ich trockenlegen. Der von Kyros spricht, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel, werde gegründet. Und jetzt in Kapitel 45 kommen diese Erfüllungen direkt, wo er sagt, guck mal, hier werden die erfüllt. Und da sehen wir wieder diese Verbindung. Also von Vers 1, 45, so spricht Jahwe zu Kyros, von dem er ein Kapitel davor gesprochen hat, den er erwecken wird. So spricht Jahwe zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor seinem Angesicht aufzutun und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich will die verborgene Schätze geben, also dir die verborgenen Schätze geben, und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich Jahwe es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat. Also er spricht hier zu Kyros, der Gott Israels. Und jetzt spricht er im Vers 4 zu Israel, zu Jakob. Und Jakob, Jakob, meines Knechtes und Israel, meines Auserwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich, Jahwe, und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegründet, ohne dass du mich kanntest, Kyros, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und so weiter. Ihr Lieben, es wird klar und deutlich, dass wo Gott die Verheißungen gegeben hat, so hat er sie immer in dem richtigen Kontext gegeben, damit Menschen verstehen, die ganzen Verheißungen, sie beruhen auf ihm und sie führen zu ihm hin. Das Vertrauen liegt auf Gott hin, weil auch die Ehre und die Herrlichkeit deswegen auf Gott gerichtet wird und gerichtet werden muss. Und jetzt zurück zu unserem Brief. Also, Christus nimmt sich der Schwachen an, Christus nimmt sich der Menschen an, um der Ehre Gottes. Christus wird ein Diener der Beschneidung aus dem Grund, damit die Wahrhaftigkeit Gottes dasteht. Dass Gott als wahrhaftiger Gott dasteht, als ein lebendiger Gott dasteht, als einer, der vertrauenswürdig ist, weil es um seine Ehre geht. Ja, er tut es auch hier, wie es heißt, um die Verheißungen zu den Vätern zu bestätigen. Es geht um Israel, aber das ist nur ein Zwischenziel. Das weitere Ziel ist die Herrlichkeit Gottes, genauso wie wir es gesehen haben in Jesaja 4. Da gibt er dieses Zwischenziel dar, das sagt, ja, Kyros, ich habe dich geholt und du wirst das machen wegen meinem Volk. Aber das größere Ziel in Vers 6 geht es darum, um die Herrlichkeit und Ehre Gottes, dass ein jeder vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang das versteht. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner. Lasst uns stille werden zum Gebet.